Candle in the Wind, das ist das Motto unserer diesjährigen Predigtreihe im Advent. Und wir haben diesen Titel deswegen genommen, weil er zum Ausdruck bringt, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Normalerweise nimmt man eine Kerze, wenn man rausgeht und es ist ein bisschen windig, in die Hand und versucht es zu beschützen. Ist es nicht so? Hast du schon mal draußen eine Kerze angezündet? Das ist ganz, ganz schwierig. Meistens funktioniert es erst gar nicht. Und wenn du es gerade geschafft hast, dann weht der Wind rein. Und das, was Gott getan hat, am Heiligen Abend, das ganze Leben von Christus ist eigentlich wie so eine Kerze, die im Wind flackert. Es ist ein unglaubliches Wagnis, was Gott eingeht. Gott, der Allmächtige, der große Gott, der souveräne Gott, macht sich verletzlich, setzt sich allen Stürmen des Lebens aus, setzt sich den Menschen aus und allen Schwierigkeiten, die unser Leben so prägen. Deswegen, Weihnachten ist eigentlich Candle in the Wind. Und es bedeutet, dass Gott in unsere reale Existenz, in unser reales Leben reinkommt. Nicht in irgendein Bilderbuchleben, sondern in dein konkretes, reales Leben. Letzte Woche haben wir das runtergebrochen und das am Beispiel der kleinen Familie, der heiligen Familie, mal unter den Augenschein genommen. Gott kommt in Familie hinein. In eine prekäre Familie, eine schwierige Familie, eine Familie, die eigentlich gar nicht hätte sein dürfen und auch nicht hätte bestehen können, weil Josef und Maria nicht verheiratet gewesen sind und das Kind war in gewisser Weise auch nicht, kein eheliches Kind, sondern niemand wusste, wo kommt das her. Eine sehr schwierige Situation. Was will uns Gott damit zeigen? Gott kommt in Familie rein, weil Gott Familie liebt. Und er kommt nicht nur in die perfekten Familien rein, auch in die zerbrochenen Familien, auch in die prekären Situationen, die nicht so toll sind. Gott kommt in unser reales Leben rein. Und er will dich durch Familien verherrlichen, weil er Familie liebt. Und das gilt für jede Familie. Heute wollen wir einen Schritt weitergehen und nicht eine prekäre Familiensituation uns anschauen, sondern eine prekäre Lebenssituation. Ganz konkret schauen wir uns den Stall von Bethlehem an und auch die Stadt Bethlehem. Und wir werden sehr schnell alle miteinander merken, das ist eine ziemlich prekäre Angelegenheit, in die Jesus dort reingeboren wird. Stell dir einmal kurz vor, wie das ist, in einem Stall auf die Welt zu kommen und nicht einem guten, geheizten und wohlbehüteten Krankenhaus. Wir haben gerade eben in dem Trailer am Anfang so ein Hochhaus gesehen. Ich habe es euch nochmal mitgebracht, um so ein bisschen das Gefühl wachzurufen, wie Menschen auch manchmal so leben können, wenn die Technik erstmal einblendet. Das wäre nett, dankeschön. Genau, das ist so ein Bild dafür, wie Menschen leben können. Und wir wissen gar nicht, ob das tolle Menschen sind oder nicht so tolle Menschen sind, ob es da gemütlich ist oder nicht. Das wissen wir alles nicht. Aber der erste Eindruck, den man so hat als Beobachter ist, ich fühle mich nicht geborgen in diesem Betonklotz, in dieser Betonwüste. Und in der Soziologie spricht man auch davon, dass es so eine Entmischung der Gesellschaft gibt, je länger man die einfach so sich selber überlässt. Wenn man das nicht steuert, dann entwickeln sich so eigene Wohngebiete. Die Wohngebiete der Wohlhabenden, die das bezahlen können, was dort geboten wird. Und dann gibt es auch Wohngebiete für die, die eben nicht so viel haben. Das Problem dabei ist, dass sich die Gesellschaft entmischt und Menschen berühren sich nicht mehr gegenseitig. Man weiß eigentlich nicht viel über den anderen. Und das ist eine gesellschaftlich schwierige Situation. Und solche Hochhausklötze stehen meistens dafür, dass Menschen eher nicht so viel Geld haben oder vielleicht auch keine Perspektiven haben. Und dann sammeln sich dort oft auch soziale Brennpunkte. Und das, was uns an Weihnachten passiert, ist, dass Gott in so einen Brennpunkt reinkommt. Nicht in eine Villa, nicht in ein Schloss, nicht in einen Park oder sonst wo irgendwo hin. Er kommt in eine schwierige Ungeborgenheit hinein, wo Menschen sich nicht wohlfühlen, wo andere weg wollen. Da kommt Jesus rein. Und deswegen, der Stall, er steht dafür, dass Himmel überall sein kann, wenn Jesus Christus da reinkommt. Die Geschichte dazu, die finden wir im Lukas-Evangelium und die möchte ich gerne mit euch mal lesen. Sehr bekannter Text, der eigentlich zwei wichtige Botschaften für uns heute enthält. Wir lesen mal ab Vers 1, Lukas Kapitel 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa auf, aus der Stadt Nazareth in das judäische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war. Auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem anvertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe im Stall. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Das Erste, was uns dieser Text nahe bringt, ist, dass Gott in unsere reale Welt hineinkommt. Und zwar in diese reale, unfertige Welt, in unser unfertiges Leben, in unsere Baustelle, in die Provisorien unseres Lebens. Dafür steht der Stall. Und das Zweite ist, dass Gott uns an einen Ort führen möchte, an dem sich unsere Berufung verwirklichen kann. Und damit sich unsere Berufung verwirklichen kann, braucht es manchmal eine Durststrecke, durch die wir hindurch müssen, um dann an dem Platz zu sein, in der inneren Verfassung zu sein, dass Gott aus uns den Menschen machen kann, den er schon lange geplant hat. Dafür steht Bethlehem. Fangen wir mal mit dem ersten Gedanken an. Gott kommt in unsere unfertige Wirklichkeit, auf dem Weg zu einem Zuhause. Ich weiß nicht, wer hier heute Morgen ist, der sich auch gerade mit Wohnungsfragen beschäftigt und vielleicht gerade umziehen möchte und stellt plötzlich fest, Mann, ist das alles teuer geworden, ich kann mir das gar nicht mehr leisten. Ich glaube, ich muss in ein Banlieue ziehen, da in so eine Hochhaus-Trabantenstadt, weil ich mir sonst nichts mehr leisten kann. Vielleicht ist jemand da, der gerade in so einer Herausforderung ist und wow, es ist schwierig. Unterwegs zu einem Zuhause. Die meisten Menschen, die ich so kenne, wenn man mal ganz ehrlich ist, die träumen irgendwie schon auch irgendwann zumindest mal vom Eigenheim mit ein bisschen Garten oder Doppelhaushälfte ist auch super, ein bisschen grün, schöne ruhige Wohnlage, kein Stress, möglichst keine Kriminalität, all solche Dinge. Ich denke, die meisten von uns würden sich da auch ganz wohlfühlen, oder? Ich denke schon. Das Problem ist, dass unsere gesellschaftliche Entwicklung das immer weniger zulässt. Es sind immer weniger Menschen, die sowas leisten können, dass der Traum sich wahrscheinlich niemals erfüllt. Und das ist schwierig, wenn eine Gesellschaft kein Aufstiegsversprechen mehr hat. So der amerikanische Traum, würde man in Amerika sagen. Aber es gibt auch einen deutschen Traum, ne? Wohlstand für alle. Ne? Das ist so ein Slogan aus den 60er Jahren, als wir noch das Wirtschaftswunder hatten. Jeder kann es zu etwas bringen. Und so zwei Generationen vor deiner Zeit hat das auch funktioniert. Man hat sich einfach so hochgearbeitet und hat es zu Wohlstand gebracht. Das funktioniert ganz oft gar nicht mehr. Und das ist eine richtig schwierige Geschichte. Und so ist auch unser Land momentan. Wenn man mal genauer hinguckt, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Und ich sage dir eins, wenn ich nochmal ein junger Mann wäre, ich wüsste, was für ein Start-up-Unternehmen ich gründen würde. Ja, meine Frau weiß schon, was ich machen würde. Ich würde definitiv in Bauschilder investieren. Definitiv in Bauschilder. Ich denke, die Leute, die da irgendwo ihr Geschäft haben, die sind absolute Multimillionäre geworden, weil so viele Schilder und Absperrungen, wie es momentan auf unseren Straßen gibt, habe ich in meinem ganzen Leben vorher noch nie gesehen. Geht es euch auch so? Was kann man da für ein Geld machen? Ne? Also irgendwie Deutschland eine einzige Baustelle. Aufstiegsversprechen. Das ist ein schwieriges Thema. Ich bin kein Politiker, ich bin Pastor. Und mir geht es darum, wie es mit dir weitergeht. Mein Traum ist, dass du mit deinem Leben aufsteigen kannst. Mein Traum ist, dass Gottes wunderbarer Segen in deinem Leben sich auswirken kann. Und du weiterkommst im Leben und du Fortschritt erlebst in deinem Leben. Ich glaube, das ist was Göttliches, oder? Dass wir uns weiterentwickeln, dass wir eine Chance haben zu einem guten Leben. Das ist Gott wohlgefällig, ganz bestimmt. Aber, wenn wir ehrlich sind, passiert es so oft nicht. Ich will nur mal drei Beispiele nennen. Ich bin jetzt seit 10 Jahren hier in Düsseldorf. Und Düsseldorf ist schon auch irgendwie eine tolle Stadt. Was hier alles los ist, am Rhein da unten, wenn ich da sitze an den Rasenmatten und trinke einen Cappuccino oder auch was anderes, dann denke ich mir, wow, ich bin so mittendrin in Europa, der Rhein fließt entlang. Manchmal kommen so Schiffe vorbei, die tragen den Namen von meiner Frau. Tatsächlich. Allerdings ist schon tatsächlich 10 Jahre her, seitdem ich das Schiff gesehen habe. Wir haben das mal beide beobachtet. Wir waren gerade da unten an den Rasenmatten. Da kommt ein großes Schiff nach Rotterdam an uns vorbei. Und ich gucke drauf. Das kann nicht sein. Phoebe heißt das Schiff. Phoebe, ja. Schnell ein Fotoapparat rausgeholt. Nie wieder gesehen. Keine Ahnung, wo die Phoebe hin ist. Das ist toll. Es ist eine schöne Stadt. Es gibt tolle Ecken und eine Menge zu erleben. Schon cool. Aber vielleicht ist es dir auch aufgefallen, es ist eine vibrierende Großstadt und die Leute kommen und die Leute gehen. Die Leute ziehen so weiter. Manche haben dann ihre Ausbildung abgeschlossen, gehen wieder woanders hin. Die sind nur auf Zeit hier. Das ist typisch für Großstädte. Aber es ist auch wahnsinnig anstrengend. Wir haben vorher 20 Jahre in einer Kleinstadt gewohnt. 75.000 Einwohner, kleine Uni, Festspielhäuser, Festspielhaus. Ja, da ging es auch hin und her, aber im Großen und Ganzen konnte man sich drauf verlassen, wenn der hier sein Haus gebaut hat, dann bleibt er auch. Und dann kann man Freundschaften schließen. Da bauen sich Beziehungen auf, die lange tragen. Das ist in der Großstadt oft nicht der Fall. Und kennst du diesen Schmerz, ständig wieder loslassen zu müssen, weil irgendeiner gerade weggeht, an den du dich gerade eben gewöhnt hast, der dein Freund geworden ist? Das tut weh, findet ihr nicht? Provisorium. Nicht fertig. Gerade habe ich geglaubt, jetzt ist mein Leben sicher. Ich habe einen Freundeskreis, fantastisch. Schon geht es wieder neu los. Ich muss mich neu auf die Suche machen. Ja, das ist anstrengend. Oder ich denke an meinen Kollegen Kevin, mit dem wir nachher noch beten werden. Unser Campuspastor in Bad Langensalza. Eine Krankheit nach der anderen. Gut, bei ihm ist es schon besonders stark ausgeprägt. Aber wenn ich so junge Familien besuche oder mit ihnen spreche, dann ist irgendjemand wahrscheinlich immer erkältet. Die Kinder bringen alles Mögliche vom Kindergarten mit, aus der Schule und dann alle irgendwie die Nase zu und dann liegt wieder jemand flach und irgendwie kommt man gar nicht so richtig raus. Und gestern habe ich mit jemandem gesprochen, der hat mir von seinem Dienstplan erzählt, was in der Firma bei ihm so alles so los ist. Kriegt einen Anruf am Freitag, du am Montag, ich bin ein bisschen kränklich, ich kann nicht kommen, mach's ein bisschen länger, ja, ist in Ordnung. Dann kommt er am Montag hin und was passiert? Er ist nicht nur der eine ist nicht da, sondern der andere hat sich auch noch krank gemeldet. Und dann bist du da ganz alleine und Kundenbetrieb und es ist richtig anstrengend. Kennt der ein oder andere vielleicht auch. Ständig fällt irgendjemand aus. Gerade hat man das eine Problem auf der Arbeit gelöst, schon ist ein neues da. Und was ich euch so gerne vermitteln möchte, ist dieses Lebensgefühl, ich komme einfach nicht an. Irgendwie komme ich nicht so richtig zur Ruhe. Es ist immer unfertig. Es ist irgendwie immer auch ein bisschen ungeborgen, unsicher und nicht wirklich zum Zurücklehnen. Kennt ihr das Lebensgefühl? Dafür steht der Stall, dieses Unfertige, diese Baustelle des Lebens. Und jetzt kommt Weihnachten und hat folgende Botschaft. Gott kommt nicht in ein fertiges Leben rein. Der Himmel beginnt nicht, wenn dein Leben fertig ist, wenn du endlich zur Ruhe gekommen bist. Sondern die Botschaft ist, jeder Stall kann zum Himmel werden. Deine Baustelle kann zum Offenbarungsort Gottes werden. Und jedes Leben kann ein Scheinwerfer für die Ehre Gottes werden. Egal, wo du gerade stehst, ob du hier oder dort wohnst, ob dein Leben fertig ist oder nicht fertig. Wahrscheinlich ist es nicht fertig, weil wir immer in Bewegung sind. Aber die gute Botschaft ist, Gott kommt nicht in geordnete Verhältnisse. Er kommt mitten rein in die Realität unseres Lebens. Amen. Der Himmel beginnt nicht, wenn du endlich zur Ruhe gekommen bist, sondern der Himmel beginnt mittendrin in deinem realen Leben, wird er geboren. Das ist so wichtig, dass wir das einfach mal so annehmen. Gott möchte in dein Leben, dein reales Leben reinkommen, auch wenn es überhaupt nicht fertig ist. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, den ich euch als erstes mitgeben möchte. Der Himmel ist kein Zustand, sondern der Himmel ist ein Umstand. Der Umstand, dass er in dein Leben reinkommen will. Das ist der Unterschied. Deswegen möchte ich dir Mut machen. Dein Leben wird nie fertig sein. Dein Leben wird immer eine gewisse Baustelle bleiben. Wenn du darauf wartest, dass endlich sich alles zur Ruhe gelegt hat, dann wird es wahrscheinlich der letzte Tag deines Lebens sein. Da wird es ziemlich ruhig. Aber bis dahin ist immer irgendwie Aufbruch und immer wieder was Neues und irgendwie immer auch dieses Gefühl, ich bin nicht angekommen. Deswegen nimm das mal mit. Jesus kommt mitten rein in dein reales Leben. Der Himmel kann überall stattfinden, auch in einem Stall. Das Zweite ist, unterwegs zum richtigen Ort. Also ich finde, die Sache mit dem Stall ist schon heftig genug, oder? Ich meine, ich denke an die arme Maria, die dort ihr erstes Kind bekommt und dann auch noch in einem Stall. Und wenn wir ganz genau hinschauen, dann werden wir sehen, es war nicht mal ein Stall mit Stroh und Heuballen und sowas. Das könnte ja auch noch ganz gemütlich sein. Es war eigentlich eine kalte Steinhöhle. So war das damals in Palästina. So toll war das da nicht. Und da dein erstes Kind zu bekommen, ich meine, was würdest du deinem Mann sagen, wenn er dich da irgendwie so kurz vor der Geburt nochmal auf den Esel treibt und sagt, Frau, wir müssen jetzt mal irgendwie nach Bethlehem, wir machen kein Holiday, sondern ich muss dahin, ich werde gezählt, ich werde geschätzt, geht um Steuern. Ich würde mal denken, dass die Maria zu Josef gesagt hat, sag mal, geht's noch? Warum musst du ausgerechnet jetzt nach Bethlehem? Kannst du nicht alleine reisen? Was willst du jetzt mit mir? Lass mich in Ruhe. Und er sagt, geht nicht, du musst mitkommen. Hey, ich bin im 9. Monat schwanger und auf dem Esel reiten ist gar nicht angenehm. Es ist unbequem. Tut mir leid, mitkommen. Ich kann mir vorstellen, war ganz schön Stimmung zu Hause, oder? Wie wäre es bei euch? Meine Phoebe ist ja eine ganz Liebe, die macht alles mit, aber es gibt auch andere Personen, also die nicht so entspannt sind. Ne? Also man muss sich die Situation einfach mal ein bisschen vorstellen, weil Weihnachten neigt ja dazu, der Tannenbaum, die schönen Geschenke, wir haben bei uns eine Pyramide auf dem Wohnzimmertisch, dann drehen sich da die Leute im Kreise, die Hirten und die Könige und alles sieht so schön aus und dann ist das Jesuskindchen da und denkst so, ach, das ist eine Idylle. Das war keine Idylle, das war Chaos, das war schwierig. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, warum macht das denn Gott? Warum mutet der liebe Gott der armen Maria so etwas zu? Es gibt einen Ort, an dem sich deine Berufung erfüllt und es kann nur an diesem Ort geschehen. Es kann und es muss in Bethlehem sein. Der Erlöser der Welt muss in Bethlehem geboren werden. Das ist seit Jahrhunderten im Wort Gottes schon vorausgesagt. Deswegen führt kein Weg daran vorbei. Er muss nach Bethlehem kommen. Selbst auf die Gefahr hin, dass eine junge Mutter im 9. Monat sagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf. Und so ist es oft in unserem Leben. Ich schlage mal die Brücke zu unserem Leben. Gott führt uns manchmal auf Wegen, die uns überhaupt nicht gefallen, um uns endlich in die Position zu bringen, an dem er unser Herz formen kann. Es muss Bethlehem sein, aber dazwischen liegt ein langer Weg. Eine Woche oder zwei sind die da mit dem Esel rumgereist. Das ist anstrengend, das machst du nicht freiwillig. Und so war es auch hier. Man, der Josef hat ja die Frau nicht einfach an die Hand genommen und gesagt, wir machen schon mal Flitterurlaub, wir sind zwar noch nicht so richtig verheiratet, aber jetzt, wenn das Baby kommt, dann hauen wir mal richtig drauf. Nee, so war es ja nicht. Sondern es gab eine Verordnung von Staats wegen. Zum allerersten Mal. Ich weiß nicht, ob es sowas nochmal gegeben hat in der Geschichte von Rom. Habe ich jetzt nicht reingelesen. Vielleicht war es das erste und das einzige Mal. Und ausgerechnet jetzt, wenn Jesus geboren wird. Wie dumm aber auch, ne? Manchmal passieren Dinge in unserem Leben, zu denen wir keine Lust haben, aber sie sind nötig, damit Gott uns an das Ziel bringt, damit er an diesem Ziel mit uns machen kann, was er machen möchte. Es gibt im Psalm 119 diese starke Aussage, da heißt es, es war gut für mich, dass ich leiden musste, denn auf diese Weise lernte ich deinen Willen zu verstehen. Das ist kein Bibelvers, den man sich übers Bett hängt, ne? Ach, ist das gut zu leiden, herrlich, großartig, danke, du segnest mich, lieber Gott. Aber es ist trotzdem eine notwendige Wahrheit. Weißt du, die Berufung deines Lebens, der Plan Gottes mit deinem Leben erfüllt sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in deiner Komfortzone. Damit Gott dein Herz formen kann, deine Persönlichkeit formen kann, braucht es einen Kursus, braucht es einen Weg. Wir nennen das Nachfolge, braucht es ein Stretching, ein Herausgefordertsein, damit unser Herz in die richtige Verfassung kommt, damit Gott es formen kann. Und das machen wir in aller Regel nicht freiwillig. Ach so, ich dachte, der liebe Gott ist mein Papa und so, der will mir nur ein Bestes und so. Das kann ja gar nicht sein, dass er vom lieben Gott ist, so ein Stress, oder? Vielleicht muss ich dich heute an der Stelle ein bisschen enttäuschen. Der liebe Gott kann manchmal ganz schön herausfordernd mit uns umgehen. Bitte weiten wir mal unser Bild, damit wir verstehen, was Gott mit uns machen möchte. Sehr wichtig. Dafür steht Bethlehem. Es ist eigentlich meine Geschichte. Als ich 16 Jahre alt war, ich komme ja aus Bonn, also gleich um die Ecke rum, ne? Nicht so weit weg von hier. Und da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen, habe ich meine Freunde gehabt und mich hätten da keine 10 Pferde weggebracht. Bonn, das war meins. So meine Heimat, so meine Leute, das richtige Bier, der richtige Fußballverein, hallo, alles, was dazu gehört. Ich wäre da nicht weggegangen, aber ich hätte mich höchstwahrscheinlich in diesem Umfeld niemals für Jesus Christus entschieden. Weil das wäre sehr schwierig gewesen. Wenn ich plötzlich meiner Clique mitteilen sollte, meinen Kumpels, mit denen ich in die Schule gegangen bin, auch übrigens, wisst ihr was, ich gehe jetzt in die Kirche. Das ist schwer, Freunde. Wenn du gut angesehen bist, auf jeder Party eingeladen bist und so und plötzlich sagst du, ich komme nicht mehr, ich bin jetzt übrigens in der Kirche. Das ist ganz schön schwierig. Wahrscheinlich hat der liebe Gott gewusst, dass ich an der Stelle kneifen werde. So stelle ich mir das zumindest vor. Also mit 16 habe ich einen Motorradunfall gehabt. Ich war gerade dabei, meine Zukunft zu planen. Mein Vater, meine Mutter sind weggezogen nach Freiburg aus beruflichen Gründen. Und ich habe gesagt, ich bin nicht dabei. Ich bleibe hier wie meine Brüder. Die älteren Brüder sind auch geblieben, haben Abi gemacht und dann studiert. Ich habe gesagt, ich bleibe auch. Ich mache meine Schule fertig. Ich bleibe hier. Ich komme nicht mit. Ja, okay, da war man ja auch einverstanden. Und nach 2 Wochen, nachdem ich angefangen habe, da diese Ausbildung, Motorradunfall. Ich liege auf der Straße. Tjo. Und dann kam Sektoperation. Und es war kompliziert. Und es war klar, ich kann nicht bleiben. So musste ich also, ob ich wollte oder nicht, mitziehen nach Südwestdeutschland in ein Land, wo ich keinen Menschen verstanden habe wegen ihrem Dialekt. Ganz so schlimm war es nicht, aber noch mehr als heute. Da bin ich nicht freiwillig hingegangen. Ich habe geheult, das kann ich euch sagen. Ich wollte nach Hause zurück. Wenn ich irgendwie konnte, bin ich nach Hause gefahren zu meinen Freunden, habe dort gefeiert und am liebsten wäre ich da geblieben. Aber es ging nicht. Und ich habe zu Gott gebetet, mach mich doch gesund, dass ich wieder nach Hause kann. Und aber der liebe Gott hat mir nicht geantwortet, aber der hat wahrscheinlich gedacht, nee Junge, du bleibst hier, damit ich machen kann mit dir, was ich möchte. Ja. Und dann nach einem Jahr kam ich endlich wieder in die Schule und den ersten, den ich treffe, ist ein Pfarrer, ein gläubiger Pfarrer, ein Hammertyp, der hat gleich einen Stuhlkreis mit uns gebildet. Das ist schon mal cool in der Schule, wenn man mal die Stühle, die Tische mal wegräumt und einfach mal sich im Kreis sitzt. Das ist schon mal eine gute Sache, oder? Dann hat er die Gitarre rausgepackt und hat gesagt, Freunde, ich habe nur ein einziges Thema, ich spreche nur über Jesus. Ich dachte, ich spinne, was ist das hier? Dann holt er die Gitarre raus und singt mit uns, ins Wasser fällt ein Stein. Ja, so sowas, ne? Wo gibt es denn sowas? Und er hat uns das Evangelium gepredigt und mein Herz hat angefangen zu schlagen. Und plötzlich habe ich gemerkt, es gibt noch eine ganz andere Wirklichkeit, lange Geschichte. Aber ich bin nur deswegen heute hier, weil ich durch so eine Phase hindurch musste. Ich musste auch von Nazareth nach Bethlehem. Mein Bein war kaputt, ich war nicht schwanger, das geht bei mir ja nicht, aber es war trotzdem eine schwierige Zeit. Aber es war notwendig, damit ich an den Ort komme, an dem Gott mich verändern kann und berufen kann. So wichtig. Und ich könnte andere Beispiele erzählen, die sich im Laufe der letzten 40 Jahre so zugetragen haben. So oft habe ich es erlebt, dass Gott mich durch eine Leidenszeit, durch eine Challenge, die ich mir nie im Leben ausgesucht hätte, hindurchgeführt hat, um aus mir etwas zu machen, was ihm gefällt. Und um das ein bisschen besser zu illustrieren, habe ich euch mal Gottes Erziehungsmethode mitgebracht. Das ist für einige jetzt vielleicht wahrscheinlich eine ziemlich shocking experience. Weil Gott ist vielleicht ein bisschen anders, als du gedacht hast. Und es gibt eine Aussage im Alten Testament, im 5. Buch Mose, wo uns Gott beschreibt, wie er uns erzieht. Wollen wir da mal kurz reinschauen? Da geht es nämlich darum, wie komme ich nach Bethlehem? Wie komme ich an den Ort, an dem Gott mit mir machen kann, was er sich vorgenommen hat? Wir lesen mal. Wie ein Adler seinen Jungen das Fliegen beibringt, so hat auch Gott euch geführt. Wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leitete ihn der Herr allein und kein fremder Gott war mit ihm. Ihr seid zu früh, Brüder, aber ihr könnt gar noch ein bisschen hier bei mir stehen. Dauert noch einen Augenblick. Wie ein Adler seine Jungen erzieht, so erzieht uns Gott. Es gibt drei Punkte in diesem Vers, die ich euch gerne noch mit nach Hause geben möchte. Wie macht das denn Gott? Wie führt er uns an den Ort, wo er uns haben möchte? Oder um es mal im übertragenen Sinne zu sagen, wie lehrt uns Gott das Fliegen? Wie führt er uns in die Freiheit? Wie macht er uns zu Menschen, die souverän sind? Menschen, die mit sich selber im Einklang sind und die mit Gott erfüllt sind. Wie macht denn das der liebe Gott? Er macht das wie die Adler. Erstens, wenn die Adler ihre Jungen aus dem Nest rauskriegen wollen, das machen die nicht freiwillig. Habt ihr mal ein Adlerhorst gesehen im Gebirge? Wahrscheinlich nicht live, aber vielleicht mal in irgendeiner Doku-Sendung. Also die Adler, die brüten ja da irgendwo in den Felsen und wenn man da aus dem Nest aussteigen möchte, geht es gleich so steil runter, gähnende Leere, ja. Also da gehst du nicht freiwillig raus als kleiner Adler. Denkst, bin ich bescheuert, ich stürze ab. Und das wissen die Eltern natürlich auch. Also wie kriegen die jetzt da raus? Die sind ja noch nie geflogen. Das heißt, da rauszugehen ist ein riesiges Wagnis, weil du es noch nie gemacht hast. Und damit die Adler ihre Nachzucht dazu bringen, dass die fliegen, machen die das erste Mal Folgendes. Wenn die Adler ein Nest bauen, das ist wirklich auch ein Bild auf Gott, dann rupfen die sich ihre Federn aus, und zwar hier diese weichen Federn, die so am Bauchbereich sind, die zerren sie sich mit ihrem Nabel selber, mit ihrem Schnabel selber raus und polstern damit das Nest, was ja aus irgendwelchen Zweigen besteht, manchmal auch aus Dornen und so, was man halt so findet, das piekst von allen Seiten. Damit die Jungen aber es gemütlich haben, stopfen die quasi dieses Nest aus, polstern es, sodass es schön gemütlich ist. Das Erste, was sie jetzt machen, um die Kleinen da rauszubekommen, ist, dass sie ihre eigenen Federn, die sie da reingetan haben, selber rausholen. Wir haben es ja eben gelesen, er stört sein Nest auf. Das ist genau damit gemeint. Er schmeißt quasi das Polster raus, damit nur noch das nackte Skelett da ist. Und dann piekst es von allen Seiten. Hey, drängel mich nicht so, aua. So muss man sich das vorstellen. Die Adler, es ist unbequem. So macht Gott manchmal auch, wenn er dich weiterführen möchte. Plötzlich passt das nicht mehr, das Leben. Dieser Lebensentwurf, du merkst, ich komme an Grenzen. Irgendwie piekst es überall. Das können Arbeitskollegen sein, die dir irgendwie zusetzen. Das kann dein Nachbar sein, das kann deine Gesundheit sein, das kann das Finanzamt sein, was auch immer. Es gibt Dinge, die dir plötzlich extrem zusetzen und du merkst, so geht es nicht weiter. Es muss irgendwas passieren, es braucht was Neues. Hast du den Gedanken? Das könnte Gottes Reden an dich sein. Geh den nächsten Schritt. Wir machen das nämlich nicht freiwillig. Das Zweite, was die Adler machen, Gott zeigt uns die neue Perspektive. Die Adler, die setzen sich so in einer Entfernung von 30 Metern, 20 Metern vom Nest entfernt auf irgendeinen Felsvorsprung und dort fangen sie an zu flattern und zeigen damit an, das müsst ihr jetzt machen, Freunde, ihr müsst euch bewegen. Hier, ihr habt da die Schwingen, die müssen jetzt in Bewegung kommen. Das ist das, was sie machen. Das Zweite, was sie machen, ist, sie haben leckeres Essen dabei, das legen sie aber sich quasi direkt vor die Füße und bringen nichts mehr ans Nest. Das heißt, es piekst nicht nur im Nest, sondern sie haben auch unglaublichen Hunger, weil sie nichts mehr kriegen. Gibt keinen. Lieferando-Service mehr. Tut mir leid, da kommt nichts mehr an. Aber die Eltern, die schmausen schön genüsslich die Dinge, die sie da erjagt haben, vor den Augen der jungen Adler. Und die gucken mit solchen Augen, oh Mann, lecker, warum kriege ich nichts? Ja, komm. Also sie zeigen die neue Perspektive an. Manchmal ist es so, dass du dich total ausgehungert fühlst oder auch ausgebrannt fühlst und denkst, ich kriege keine Nahrung mehr, vielleicht sogar im Gemeindekontext. Ich bin schon so lange hier in der Kirche, der Pastor predigt immer die gleichen Geschichten, ich kann es nicht mehr hören, irgendwie werde ich hier nicht richtig satt. Es könnte der Moment sein, wo Gott zu dir sagt, weißt du was, ernähr dich doch selber. Fang doch mal selber an, die Bibel zu lesen. Ne? Oder kauf dir mal ein Buch und studier selber mal. Macht eine Kleingruppe und fangt an, miteinander zu studieren. Ernährt euch selber. Der nächste Schritt ist dran. Kannst du mir folgen? Das ist im geistlichen Leben. Aber im praktischen Leben ist es ganz genauso sein. Irgendwie, du bist nicht mehr zufrieden. Du merkst, dieser Beruf, dieser Ort, an dem ich lebe, erfüllt mich nicht mehr. Es muss was anderes kommen. Du kriegst keine Nahrung mehr. Und dann siehst du plötzlich, wow, es könnte auch eine andere Wirklichkeit geben. Da gibt es Angebote, es gibt Optionen, aber du traust dich nicht. Und Gott möchte dich herausfordern und sagen, trau dich doch, spring. Und das ist das Letzte. Den dritten Punkt brauche ich nochmal. Nochmal eine Folie zurück. Und jetzt dürft ihr gerne kommen, ihr Lieben. Der dritte Punkt ist, Gott fängt uns auf. Denn irgendwann mal halten es die kleinen Adler nicht mehr aus im Nest und springen tatsächlich raus. Die haben total Angst. Ja? Wenn sie schwitzen könnten, hätten sie wahrscheinlich solche Schweißperlen auf der Stirne. Und dann geht es meistens steil bergunter. Kann man sich vorstellen, ne? Weil so gut fliegen können die nicht. Eigentlich können sie gar nicht fliegen. Die fliegen da runter und das ist tatsächlich kann man das beobachten. Während sie am Abstürzen sind, kommen die Eltern, machen einen Sturzflug und fangen die auf ihren Flügeln auf, um sie sicher auf den Boden zu geleiten. Ist das cool? Haben wir ja auch eben gelesen. Die breiten ihre Schwingen aus und führen uns sicher zum Ziel. Das machen Adler. Wie cool ist das denn? Wenn du springst, wenn du den Schritt des Glaubens gehst, darfst du wissen, dass Gott dich nicht auf den Boden knallen lässt. Er möchte dich herausfordern durch manche Entbehrungen, die du durchmachst und du merkst, Veränderung ist definitiv nötig. Aber du darfst eins wissen, wenn du dich auf den Weg machst und du spürst, es ist Gottes Stimme, dann wirst du nicht auf den Boden knallen. Er fängt dich auf. Deswegen Bethlehem. Ich muss die Kurve kriegen, nicht wahr? Bethlehem steht dafür, dass es einen Ort gibt, der unangenehm zu erreichen ist, der mit Entbehrungen nur zu erreichen ist, aber es ist der notwendige Weg, um den nächsten Schritt zu gehen, um Gottes Offenbarung neu zu erleben, zum ersten Mal zu erleben. Und deswegen ist Weihnachten eine riesige Einladung. Erstens, Gott kommt in unser reales Leben rein, in unser unfertiges Leben, unsere Baustellen. Himmel kann es in jedem Stall geben. Und zweitens, Gott kommt rein, um uns zu zeigen, dass er uns führen möchte. An einen Ort, das ist nicht nur ein geografischer Ort, sondern vor allen Dingen ein innerer Ort, an dem er uns erfüllen kann. In dem er den Himmel in uns offenbaren kann. Das ist die Geschichte von Weihnachten. Wie wäre es, wenn wir jetzt gemeinsam aufstehen und wir jetzt in dem nächsten Lied so persönlich nochmal so eine Entscheidung treffen, will ich den Schritt wagen, den nächsten Schritt wagen oder zum allerersten Mal den Schritt auf Jesus zu wagen? Dann sprich jetzt mit Gott. Ich gehe jetzt runter und ich komme nochmal in 2-3 Minuten mitten im Lied nochmal nach vorne und frag nochmal, ob wir uns nicht gemeinsam auf die Reise machen können. Aber jetzt lasst uns mal reinstarten in den nächsten Song und auf Jesus schauen.